zieht Präsident Donald Trump Truppen ab aus Deutschland und stationiert er dafür Soldaten in Polen. Eine wirklich verlässliche Auskunft dazu gibt es nicht. Nur eines ist klar, die Verbindlichkeit des Verbündeten, die ist dahin. Und das gerade in einer Zeit, in der es militärisch mehr als unübersichtlich und auch bedrohlich wird. Russland greift die Ukraine weiter massiv an und die Amerikaner haben keine wirkliche Strategie für ein Ende des Irankriegs. Die Amerikaner können aber auch nicht überall sein, so Generalsekretär Rutte auf dem NATO-Außenministertreffen in Helsingborg. NATO am Wendepunkt. Wer schützt Europa? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Sönke Neitze ist bei uns. Er ist Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Matthew Kanitschnik ist Chefredakteur von Euraktiv. Das ist ein Nachrichtenportal, das sich auf die Europäische Union konzentriert. Er ist aufgewachsen in den USA, lebt jetzt in Brüssel. Helmut Ganser ist Brigadegeneral AD. Er war tätig unter anderem im Verteidigungsministerium und der Führungsakademie der Bundeswehr. Er war militärpolitischer Berater bei der NATO und den Vereinten Nationen. Wilhelmine Steglin ist Redakteurin für Sicherheitspolitik und Verteidigung bei Table Briefings. Herzlich willkommen. Herr Neitzel, jetzt hat man gehört, es ist ja im Moment etwas schwierig, weil man hat so viele verschiedene sicherheitspolitische Krisen und man fragt sich natürlich, wie verlässlich sind die Amerikaner noch? Wie muss Europa da reagieren? Jetzt wird berichtet, dass ein Gesandter des amerikanischen Verteidigungsministers Hexet den NATO-Partnern klargemacht hat, also in Zukunft die ganze Bereitstellung, die wir da hatten, was Kampfjets, Drohnen und Tankflugzeuge betrifft, die gibt es so nicht mehr demnächst. Also was heißt das denn, so ein Kurswechsel?
Ja, ich glaube, dass der Irankrieg für uns ganz wichtig gewesen ist, weil der Irankrieg gezeigt hat, dass die Kapazitäten der Amerikaner limitiert sind. Dafür reden wir seit Ewigkeiten. Passiert ist wenig. Aber wir haben gesehen, in welch massiver Art die Amerikaner Fähigkeiten abgezogen haben an den Golf. Das ist die Fähigkeit zur Satellitenaufklärung, zur Zielfindung, Tankflugzeuge und so weiter und so weiter. Und daran sieht man, dass die Amerikaner eben nicht mehr, ich sage mal, ein Two-Ocean-War führen können, also auf zwei großen Kriegsschauplätzen. Das war eigentlich uns allen schon irgendwie klar, weil schon die beiden Kriege Afghanistan-Irak die Amerikaner an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit brachten. Aber jetzt spüren das die Europäer ganz konkret, weil aus Europa Fähigkeiten an den Golf abgezogen worden sind. Dann kommt noch der große Verschuss von kritischer Munition hinzu. Also jetzt machen die Amerikaner deutlich, das, was wir eigentlich schon seit 10 Jahren wissen, was seit 10 Jahren gesprochen wird. Und die Europäer sind ja ein Weltmeister da drin, Papiere zu produzieren und nichts zu machen. Oder nichts müsste ich natürlich qualifizieren jetzt. Aber sie machen relativ wenig. Und das können wir ja nochmal vertiefen.
Sie erhöhen doch ihre Verteidigungsausgaben
massiv. Ja, das ist richtig. Da haben Sie völlig recht. Aber wenn man mal sieht, also die Amerikaner sagen, ziehen ihr Angebot zurück, jetzt Cruise Missile Tomahawk in Rammstein zu stationieren. Und da haben die Europäer einfach eine riesige Lücke, weil sie diese Fähigkeit nicht haben. Jetzt könnte man ja sagen, jetzt kommen die Europäer aber mal zusammen, um jetzt ganz schnell diese Fähigkeitslücken zu schließen. Und es gibt alle möglichen Programme. Und die Europäer sind halt, wie sie sind. Es gibt zig Programme, es gibt nationale Interessen. Und dann reden wir mal so von 2035. Hängt vom Programm ab, wann wir das wirklich schließen. Also irgendwann eines Tages vielleicht schon, wenn ich irgendwann in Rente gehe, können wir uns hier nochmal treffen. Aber das ist das Problem, dass die Europäer das sehen, aber dass sie zu zersplittert sind, um diese Fähigkeitslücken in einigermaßen Zeithorizont wieder aufzuholen.
Mhm. Auf der anderen Seite, Herr Kanitschnik, versuchen die Europäer, die beim NATO-Außenministertreffen nochmal ganz klar so Geschlossenheit zu zeigen und zu sagen, ja, wir stehen ja zusammen und ist das ja so ein bisschen Pfeifen im Walde oder wie sehr kann sich Europa auf die USA da wirklich noch verlassen?
Ich glaube, die Frage ist eher, ob Amerika sich auf Europa verlassen kann. Also das ist die Frage, die sich Herr Hegseth bzw. Herr Trump stellen. Andererseits würde ich meinen, wenn Russland morgen in Estland einmarschieren würde, ob Präsident Trump den Bündnisfall ausrufen würde, das wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, das ist ein Problem auf beiden Seiten. Die Europäer schauen immer noch nach Amerika. Amerika ist immer noch die tragende Säule in der NATO und wird sie bleiben, solange sie NATO-Mitglied ist. Und ich glaube nicht, dass NATO überleben wird ohne die USA. Weil die USA die einzige Macht ist, die eben diese Kapazitäten hat. Es geht nicht nur um diese sogenannten Tomahawk-Raketen. Es gibt eine Reihe von anderen Systemen, wo die Europäer überhaupt keine Möglichkeiten hätten, ohne die USA.
Ob die Amerikaner die Europäer auch brauchen, können wir gleich nochmal sprechen. Und die Truppen hier. Frau Stenglin, jetzt ist der Verteidigungsminister Boris Pistorius nach Kanada gereist. Und eigentlich sollte er weiterreisen nach Washington. Jetzt wurde der Termin der abgesagt. Was heißt denn das? Welche Hintergründe gibt es da?
Ja, also das war in der Tat eine Reise, die geplant war, erst nach Kanada, dann in die USA. Letzte Woche hat man noch gesagt, man schaut noch, ob man Termine kriegt in Washington. Dann hieß es, da ist gerade sitzungsfreie Woche quasi im Kongress. Und dann, ob man bei Pete Hegseth einen Termin bekommt, könnte man auch noch nicht sagen. Und jetzt tatsächlich ist es so gekommen, dass man keinen Termin in Washington bei Pete Hegseth bekommen hat und der stattdessen in Singapur auf einer Sicherheitskonferenz sprechen wird. Und ich finde, das zeigt sehr, sehr deutlich, wo die Prioritäten der USA im Moment liegen, nämlich nicht bei den Europäern, nicht da Pistorius zu treffen und darüber zu sprechen, wie geht es im Iran weiter, wie geht es mit der Truppenstationierung in Europa weiter, das koordiniert zu machen, sondern es geht wirklich darum, ja, auch, das ist ja sozusagen augenscheinlicher geht es nicht, dass er nach Singapur fährt, also Indo-Pazifik, wo ja die Amerikaner nicht erst seit Donald Trump, sondern eben schon viel, viel länger ihren eigentlichen Fokus haben. Und es zeigt halt einfach, dass die Europäer nicht mehr die Nummer eins sind bei den Amerikanern.
Und die Amerikaner haben lange auch die Ukraine ja sehr stark unterstützt. Und da sehen wir jetzt an diesem Wochenende wieder sehr massive Eingriffe, schwere Angriffe auch auf Kiew. Und sie haben diese Hyperschallrakete Oreshnik eingesetzt, Herr Ganser. Das ist ja, ja so eine Rakete, die im Grunde fast jede europäische Hauptstadt erreichen kann. Also ist das ein Einschüchterungsversuch oder wie bewerten Sie das, dass da jetzt am Wochenende, dass es solche massiven Angriffe wieder gab?
Nun, diese Rakete ist kein besonders modernes System. Das ist der Umbau einer früheren, älteren Interkontinentalrakete, die auf eine Mittelstreckenrakete umgewandelt worden ist. Die hat eine Reichweite von an die 5000 Kilometer. Das ist eine echte Mittelstreckenwaffe. Insofern reicht die weiter als Europa sogar. Ja, das ist völlig, völlig klar. Aber man darf das auch nicht überbewerten. Dieses System, ist es noch gar nicht klar, ob diese 6 Sprengköpfe, die dort eingesetzt werden können, ob die überhaupt mit Munition, mit Streumunition und so weiter besetzt waren. Russland experimentiert damit, jetzt in den Krieg, mitten in den Krieg hinein, auch nach Kiew, ja, mit diesem Waffensystem.
Das ist aber ein teures Experiment. Ne?
Ja, natürlich. Ja. Aber lassen Sie mich bitte noch mal gerne ein paar Worte sagen zu dem, was Sie vorher gesagt haben, zu diesem, was da in der NATO jetzt los ist. Also wir haben ja seit Jahrzehnten über Burden Sharing gesprochen. Jetzt ist das Schlagwort Burden Shifting. Ja, das heißt also, es geht um einen möglichst koordinierten Prozess, in dem die Amerikaner weniger Kräfte in das NATO-Kräftemodell hineingeben, hineinmelden und die Europäer entsprechend aufwachsen. Idealerweise würde das koordiniert gehen. Wir haben bisher nicht gehört, wann denn das geschieht. Und ich denke, es wäre ganz wichtig, dass in der NATO es zu einer Vereinbarung kommt, dass daran gearbeitet wird, auch im Blick auf den nächsten Gipfel in Istanbul, dass dieser Prozess, dass da ein Zielbild da ist und dass der Weg dahin koordiniert stattfindet und nicht abrupt, sodass es eine Abschreckungslücke gibt. Also bisher sehe ich nicht, dass die Amerikaner drohen mit diesen damit, aber bisher haben wir nicht gesehen, dass sie gesagt haben, wir gehen morgen schon raus. Und was wir da von den Truppenreduzierungen, in was die Brigaden angeht, hören, ist das auch etwas sehr widersprüchlich. In der New York Times hat eine Autorin das mit Flip-Flopping bezeichnet, das hin und her, ja, so dass ich denke aber, dass das Problem der geringeren Kräfte im NATO-Kräftemodell ist aus meiner Sicht gravierender als die eine oder andere Brigade, die vielleicht abgezogen wird. Und da warte ich auch noch drauf, ob man diese Brigade in Filsäck wirklich abziehen kann. Ja. Denn da hängt die ganzen Familien dran, die Infrastruktur, für die Häuser für die Leute. Und die müssen irgendwann mal weg. Das wird mindestens ein Jahr oder länger dauern.
Ja, trotzdem ist ja die Frage, es ist ja sehr erratisch, das, was passiert, Herr Konitschnik. Auf was kann man sich denn da jetzt verlassen? Also wo sehen Sie eine klare Linie bei den Amerikanern?
Ich glaube, man kann sich auf nichts mehr verlassen. Und das ist, glaube ich, die Krise, in der wir uns stecken. Trump ist natürlich sehr wankelmütig, das war er schon immer. Aber er fühlt sich jetzt von den Europäern immer wieder provoziert. Jetzt vom Bundeskanzler Merz wieder vielleicht nicht absichtlich vor ein paar Tagen mit seinem sogenannten Sager, wie man in Österreich sagen würde, zu seinen Kindern und deren möglichen Plänen nach Amerika zu gehen.
In jedem Fall unnötig. Ne?
Also er gesagt hat, er würde seinen Kindern nicht raten, nach Amerika zu gehen. Das hat auch am Kirchentag, glaube ich, gesagt.
Und, ne? Das wurde natürlich in der amerikanischen Presse auch an die große Glocke gehängt. Das wird wahrgenommen, das wird von Trump direkt als Angriff empfunden. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen umschaut in der Welt, also wer kann mit Trump am besten, ja, dann kommt man sehr schnell auf Benjamin Netanyahu. Ja, und was macht er mit Trump? Er schmeichelt ihm, er sagt immer, er ist der Größte, der beste Präsident aller Zeiten.
Hat aber jetzt auch einen Einfluss verloren. Ja.
Er hat einen Einfluss verloren, aber sein Einfluss, würde ich meinen, ist immer noch größer als der von Friedrich Merz. Oder als der von Friedrich Merz je war, Trump gegenüber. Mhm. Und es ändert nichts an der Tatsache, dass Europa, genauso wie Israel, völlig von den Vereinigten Staaten abhängig ist, was die Sicherheit anbelangt. Und die Europäer, die haben sich geeinigt, da haben sie recht, aber die einigen sich ja nur in ihrer Ablehnung gegenüber Trump. Und das ist das Problem.
Ja, einerseits, auf der anderen Seite ist ja die Frage, wenn jetzt amerikanische Truppen nach Polen verlegt werden, zu dem Präsidenten Nawrocki hat er ein gutes Verhältnis, also müssen wir unsere... Ist unsere Verteidigungsfähigkeit abhängig davon, mit wem Trump persönlich kann, Frau Stecklich?
Ja, also so ein bisschen gewissermaßen ist es natürlich immer so ein, wen mag ich nicht. Und dem würge ich jetzt eins rein. Also die Truppenabzugankündigungen aus Deutschland waren ja als Reaktion auf die Rede von Merz in dieser Schule. Mhm. Also es ist wahnsinnig erratisch und man kann sich darauf nicht mehr verlassen. Netanyahu übrigens hat ja angekündigt, dass er Israel unabhängiger machen will von den USA, sehr, sehr bald schon. Also der hat da Konsequenzen gezogen, die bei den Europäern... Genau, aber bei den Europäern ist es natürlich auch schwieriger, das gemeinsam zu tun. Aber da fehlt schon, glaube ich, oft die wirkliche Konsequenz, das durchzuziehen, europäisch stärker eine eigene Verteidigung aufzubauen. Also ich meine, auch alleine in das NATO-Force-Model haben wir gerade angesprochen.
Das NATO was?
Die NATO-Force-Model wurde gerade angesprochen. Die Amerikaner wollen sich daraus zurückziehen. Das ist ja schon lange klar, dass die da eine eigene, dass die konventionelle europäische Macht stärken wollen und selber eigentlich nur noch nukleare Schutzmacht sein wollen. Das habe ich auch oft bei der Bundeswehr gefragt, was das eigentlich bedeutet für die Personalziele der Bundeswehr. Da hört man dann überhaupt keine konkreten Antworten darauf.
Herr Lassel, was würde das denn konkret bedeuten, wenn wir sagen, tatsächlich die Amerikaner würden sich aus der Pfalz zurückziehen oder also würden, so, weil sie brauchen das ja auch. Die Amerikaner nutzen doch zum Beispiel Rammstein ganz
also,
klar.
Also ich kann mir keine Situation vorstellen, dass die Amerikaner wirklich aus der NATO rausgehen. Mhm. Sie können sich an der NATO nicht beteiligen, sie können das runterfahren. Ich kann mir auch keine Situation vorstellen, dass sie Rammstein aufgeben. Es wäre ja eine Katastrophe für die Amerikaner, wenn die Deutschen die Benutzung von Rammstein gar verwehren würden. Ohne Rammstein hätten sie den Irankrieg gar nicht führen können. Und es bleibt eine, Trump hin, Trump her, bleibt eine Macht, die global Macht projizieren will. Und dafür braucht sie die Basen. Also Rammstein ist nicht verhandelbar, glaube ich, für die Amerikaner. Aber sie können natürlich ihre Truppen reduzieren. Und ich glaube, diese 5000 Soldaten hin oder her, das ist gar nicht der Punkt. Da würde ich meinen Vorredner mich anschließen. Der Punkt ist, dass Amerikaner eben ihre Nuklearfähigkeiten haben, Aufklärungsfähigkeiten und so weiter und so weiter. Elektronische Kampfführung, Zielerkennung. Da ist Rammstein, das Air Command, von zentraler Bedeutung. Und selbst die könnten sich ja den Europäern noch zur Verfügung stellen, aber sie werden sie reduzieren, weil eben Targeting, also Zielfindungsprozesse eben anderswo gebraucht werden. Und das ist ja auch die große Angst der NATO, wenn man mal mit den Leuten aus dem militärischen Hauptquartier spricht, dann ist deren größte Sorge zurzeit, dass es eben einen Konflikt in Taiwan gibt oder mit China. Und dann einfach die amerikanischen Capabilities limitiert sind. So, und das Problem auch, dass die Amerikaner ja zu Recht mit den Europäern haben. Man muss ja sagen, zu Recht ist, dass die Europäer nicht in die Hufe kommen. Also die reden ja wie mit lahmen Gäulen. Und dann sagen die Europäer auf dem Gipfel, ja toll, wir sind geeint, tralala. Und wenn wir dann nochmal ganz konkret fragen, was planen wir denn? Und da können wir auch uns an die Nase fassen, wobei die Bundesrepublik ja relativ viel tut. Sie haben das Thema Aufwuchsfähigkeit, ist natürlich eine Katastrophe. Ne? Also die ganzen Aufwuchszahlen, es gibt einen Fetisch mit Zahlen bei der Bundeswehr. Wir steigern die Kampfkraft der Bundeswehr ja nicht, sondern wir steigern den Heimatschutz. Und mit der Heimatschutzkompanie, die Spreebrücken hier in Berlin verteidigt, werden wir Putin nicht abschrecken. Und da sind wir ja auch unehrlich.
Das war jetzt etwas übertrieben. Ne?
Ich liebe ein wenig, die Sache auf den Punkt zu bringen, damit es dann...
Ja, Herr Ganser, sehen Sie es auch so? Also da hat sich ja eine Menge geändert, also in den letzten, seit der sogenannten Zeitenwende und seit dem 100 Milliarden, die es für die Bundeswehr gibt.
Ich stimme Herrn Neitzel zu, die Amerikaner werden meines Erachtens niemals ganz aus Europa rausgehen. Sie werden auch Kampftruppe in Polen belassen, also ganz vorn belassen. Das ist auch wichtig, weil davon die Abschreckung ausgeht, denn dann würde Russland, wenn es angreift, von Anfang an auch mit amerikanischen Truppen im Kampf sein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie werden aber es verringern. Sie werden es verringern. Sie haben in Europa sowieso nur noch zwei Kampfbrigaden. Eine in Filsegg und eine in Vicenza, da in Norditalien. Und diese Truppen sind schon wichtig. Da kommen noch diese Rotationskräfte an die 10.000 in Polen dazu. Das sehe ich schon. Und was uns angeht, schauen jetzt alle in der NATO auf Deutschland. Ja, wir sind die Einzigen. Schauen Sie sich nur die Staatsschuldenquoten an. Ja, vor allem bei uns jetzt 62% des Bruttoinlandsprodukts. Vielleicht dieses Jahr geht es auf 64% hoch. Das ist aber noch gar nichts gegenüber den Staatsschuldenquoten, die die anderen großen europäischen Nationen haben. Über 100, also Großbritannien, Frankreich,
Spanien. Das heißt,
Frankreich,
Sie würden dafür plädieren, mehr Schulden zu machen, um die Verteidigung zu stärken?
Ja, wir haben ja schon das Sondervermögen, das Schuldenvermögen. Ja. Das haben wir ja schon. Und die anderen können das gar nicht mehr so richtig. Alles guckt auf Deutschland in der NATO und sagt, ihr müsst jetzt mehr machen. Und dann kommt diese Aussage, wir werden die größte konventionelle Machtarmee in Europa. Übrigens eine Aussage, von der ich abgeraten hätte, im Blick auf Reaktionen vielleicht in Paris oder London.
Ja. Wenn man jetzt gibt es eine Studie von Greenpeace, die fragt, Europa allein zu Hause, Europas Sicherheitspolitik in Zeiten Donald Trumps. Die sagen, die europäischen NATO-Staaten mit Kanada zusammen, die haben schon so viel investiert und sie haben im Jahr 2025 626 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Und Russland dagegen nur 190 Milliarden. Und man könnte, es würde eigentlich reichen, es reicht eigentlich das, was man hat.
Da ist irgendwie immer ein Denkfehler drin. Ich finde das irgendwie, ich muss mich zurücknehmen. Aber also es stimmt natürlich, dass die Europäer mehr ausgeben als die Russen, wobei man das mit der Russen immer mit der Kaufkraft rechnen muss. Nur das Entscheidende, und das ist, würde ich als Gegenargument sehen, ist ja nicht, was ich in das System reingebe. Das Entscheidende ist, was rauskommt. Also welche Kaufkraft haben die europäischen NATO-Verbände? Das ist das einzig Entscheidende. Wie ich das erreiche, mit wie viel Geld oder wie wenig, ist erstmal völlig wurscht. Sondern die Frage ist, können diese Brigaden, die da stehen, kämpfen, haben wir Europäer eine Drohnenverteidigung, haben wir eine Raketenverteidigung, ja oder nein? So, und da stellen wir eben fest, die Russen haben jeden Tag 10.000 Drohnen in der Luft, die wir noch Stand jetzt nicht verteidigen können, trotz unseres Ganzen.
Also Greenpeace guckt ja auf die Gesamtausgaben. Und da haben die einen Punkt, wenn man sich das einmal so grundsätzlich überragend anschaut, dann geben die Industrienationen gegeneinander an die 3-4 Billionen Dollar jährlich aus. Und angesichts der Probleme, die auf die Welt zukommen, auch im Nord-Süd-Verhältnis, und da sehe ich eigentlich die noch größeren Risiken, ist das schon sehr bedenklich, ja. Das Geld fehlt ja dann in den Bereichen, was die Unterstützung der Länder im globalen Süden ausgeht. Von dort können ganz andere Risiken kommen, wie Terrorismus und Massenmigration. Ja.
Wenn ich das richtig sehe, ist diese Greenpeace-Studie, sagt die ja auch, dass es fehlt an Koordination unter den europäischen Mitgliedstaaten. Und das ist natürlich schon ein großer Punkt. Man kann natürlich sagen, werden diese Milliarden effektiv ausgegeben oder werden sie eigentlich in die sozusagen Konkurrenzprodukte unter den Europäern ausgegeben? Oder sind die Rüstungsunternehmen jetzt natürlich auch happy darüber, dass viel Geld da ist, weil sie ihre Preise hochschrauben können? Da gibt es jetzt im Verteidigungsausschuss auch immer wieder Diskussionen darüber. Und das Problemprojekt FCAS, das Kampfflugprojekt, zeigt ja auch, dass die Koordination, also sobald es ein europäisches Projekt gibt, wird es immer schwierig und Industrieinteressen stehen vor sozusagen europäischen Sicherheitsinteressen. Also ich glaube, da in dem Punkt hat sozusagen Greenpeace schon, ist da schon was dran.
Mhm. Ich will nur ganz kurz den Punkt machen, das ist schon richtig alles. Nur wenn Greenpeace argumentiert, die Russen geben weniger aus als die Europäer und deswegen müssen wir gar nicht so viel ausgeben, Russland ist keine Bedrohung, das ist ein Trugschluss.
Ja, aber die Frage ist ja, erhöht Geld die Verteidigungsfähigkeit?
Das ist eine gute Frage.
Wenn es richtig ausgegeben wird.
Ja, aber nicht immer. Nicht in Griechenland zum Beispiel.
Selbst in Deutschland könnten wir die Frage stellen, wie effizient sind die Milliarden ausgegeben? Wir brauchen, ohne Geld geht das nicht, aber trotzdem kann man die Frage stellen, wie effizient das System ist. Und da haben wir schon auch Effizienzprobleme.
Das Problem mit diesem Vergleich ist, dass man hier Äpfel mit Birnen vergleicht. Ja? Die Russen, die sind erstens kampferprobt. Also ich kenne keine Armee in Europa, die sich gerne mit den Russen anlegen würde, weil die sind auch gnadenlos. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Und ich finde, dieses Beispiel, das Sie gebracht haben zum FCAS, ist sehr wichtig, weil daran sieht man, dieses gemeinsame Projekt zwischen Frankreich und Deutschland ist mir auch wieder gescheitert. Also die arbeiten seit Jahren dran, die haben Milliarden investiert, die Deutschen und Franzosen können sich nicht einigen. Und wenn sie in dieser schwierigen Lage, in der wir uns jetzt befinden, bei diesem wichtigen Kampfjet-Projekt nicht einigen können, dann wird es, glaube ich, ein sehr steiniger Weg sein.
Warum kann man sich nicht einigen?
Naja, weil es so viele andere Interessen gibt. In dem Fall gibt es ja das französische Unternehmen Dassault und die wollen dort federführend bleiben in der Entwicklung und die Deutschen sagen nein, also wir wollen ja auch. Und das ist immer das Problem. Also was Sie gesagt haben, General, zu den Deutschen, ja, also das ist ja das riesige Problem in Europa, dass keiner will, dass Deutschland die Rolle von Amerika in der NATO übernimmt. Ja? Und wer soll die NATO führen, wenn Amerika das nicht macht. Und das wird dieses Projekt, glaube ich, zum Scheitern bringen.
Es sind bei den Projekten aber konzeptionelle Unterschiede, kulturelle Unterschiede.
Gibt's
auch beim Panzerprojekt.
Gibt es immer. Aber in einer solchen Krise würde man meinen, dass die sich einigen.
Also meine, wir sind
aber Sie haben das Grundproblem bei der Rüstung, dass wir, also das Argument ist ja, wir müssen vereinheitlicht sein, aber die Beschaffung und Entwicklung machen wir national. Also das ist natürlich ein Widerspruch. Wenn man sagt, die Europäer müssten mehr gemeinsam machen, dann müssten sie auch Möglichkeiten haben, Beschaffung und Entwicklung transnational zu machen. So, das haben die europäischen Staaten nie zugelassen. Frankreich nicht, Deutschland nicht, Großbritannien nicht. Und wenn sie die Beschaffung und die Entwicklung und auch die Fähigkeitsdefinition national lassen, dann wird es natürlich schwierig, weil die Franzosen ein anderes Flugzeug bauen wollen als die Deutschen. Und wenn man ein Buch gelesen hätte, hätte man gewusst, Deutsche und Franzosen haben noch nie ein erfolgreiches Kampfflugzeug zusammengebaut.
Auch kein Panzer.
Auch kein Panzer ist vielleicht eine schlechte Idee, weil sie es national definieren. Wir müssten dahin kommen, genauso wie die EU ja auch ihre Wirtschaftspolitik sagen dann auch irgendwie stark gemeinsam macht, dass wir das transnational machen. Und das ist die große Herausforderung. Und solange wir da nicht hinkommen, das müssten eigentlich dann die Projekte sein von Friedrich Merz und anderen, dass man mal intellektuell analysiert, okay, warum kommen wir bei FCAS nicht zusammen? Und dass man dann sagt, so, was ist jetzt die Lösung? Und wir haben es ja selbst auch geschafft, eine gemeinsame Währung einzuführen. Nicht? Also ich bin in dem Glauben aufgewachsen.
Was müsste noch passieren, dass man...
Da haben Sie recht. Und da kann man ja die Frage stellen, sind nicht wir Europäer so, wie wir sind? Und ist das überhaupt erreichbar? Ich war neulich mit französischen Generalen zusammen in Lille. Und da ist mein Eindruck, die fragte ich auch, wie geht es denn jetzt voran? Und gemeinsame Rüstung, tralala. Und deren Antwort war... Das passiert nur im Krieg. Also im Frieden.
Das wollte ich gerade sagen. Ist das nicht sozusagen der Druck immer noch nicht hoch genug? Und Frau Stendli, hat man noch nicht ganz verstanden, worum es gerade geht? Oder ist die Bedrohung tatsächlich noch nicht so groß?
Also ich habe das Gefühl, dass es schon so viele Aufwachmomente gab, die wir Aufwachmomente bezeichnet haben, dass man, also so wach kann man gar nicht sein. Aber de facto eben diese wirklich interessanten neuen Ideen, was Europa angeht und wie man Europa wirklich stärken kann, die sehe ich auch noch nicht, obwohl viel passiert ist, was die Militärbudgets und so weiter angeht. Das kann man gar nicht anders sagen. Da stehen wir ganz woanders als noch 2023. Aber die großen Ideen, die fehlen mir schon auch. Und da hat Friedrich Merz bislang auch noch nicht viel
gemacht. Und Herr Macron und alle anderen eben auch nicht.
Ja. Wäre das eine Rolle sozusagen für den Generalsekretär Rutte? Die anderen da mehr zu bewegen.
Das muss auch von den Staats- und Regierungschefs kommen. Haben die Macht.
Der ist ja auch NATO. Ja? Also es geht, wir sprechen von der Europäischen Union. Und da müsste man dann auf die Kommission gucken und auf den Rat.
Ganz im Gegenteil.
Ich würde eher sagen, wir müssen damit leben, dass es so ist. Da sind diese tiefen kulturellen Unterschiede, die konzeptionellen Unterschiede. Und trotzdem kann man Interoperabilität herstellen, obwohl natürlich es besser wäre, wenn man viel mehr gemeinsam machen
aber
würde.
Das ist ja eine riesige Schwäche
aber ich sehe nirgendwo einen Ansatz, wie das überwunden werden kann, aber gerade bei dem FKAS.
Da muss ich als Historiker sprechen. Also Sie haben wahrscheinlich leider recht, muss man sagen. Aber ich will mich damit immer nicht zufrieden geben, denn wir stehen doch auf den Schultern unserer Vorväter. Und da hat doch ein Mann namens Adenauer und de Gaulle und Schmidt und Giscard und Kohl und Mitterrand haben doch Dinge geschaffen. So. Und die wir für unmöglich gehalten haben. Also denken wir an Schengen, die Grenzen, denken wir an den Euro. Und wir haben ja Euro auch nicht mit Österreich nur eingeführt, sondern mit damals 14 Staaten, glaube ich, mit allen großen. So. Und wir haben auch mal den Vertrag einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft 1952 unterschrieben, der dann an den Franzosen gescheitert ist. So. Und wenn das die Herausforderung ist, dann muss ich doch sagen, dann ist das die Fallhöhe, an der sich die Staats- und Regierungschefs messen lassen müssen. Und nicht an einem einzelnen Projekt, dass wir mit den Norwegern und den Briten zusammen eine Rakete bauen. Wir haben die Euro nicht mit Österreich eingeführt, sondern Großdenken. Und dieses Großdenken, da bin ich ganz bei Ihnen, da fehlt mir die Idee, also vielleicht ist ja in den geheimen Kammern des Kanzleramtes irgendwo im Keller, wird das erdacht, aber eigentlich habe ich den Eindruck, dass die Frage, wie wir das lösen wollen, selbst den Plan dazu nicht haben, geschweige denn, dass wir den Plan umsetzen.
Also vor allem wird ja auch immer gesagt, wir sollen keine Parallelstrukturen zur NATO schaffen. Was ja, da ist ja auch was dran. Da werden Sie wahrscheinlich auch als Militär alarmiert sein, wenn man sagt Parallelstrukturen. Aber müsste man nicht eigentlich genau das tun? Ich stelle es jetzt auch mal nur als Frage in den Raum. Aber müsste man nicht parallel planen an etwas, dass man in der Lage wäre, wenn man sich auf die USA nicht mehr verlassen kann, dass man Kommandostrukturen hat, dass man... Ist es nicht genau das, was uns eine unverlässliche NATO...
Nein, das ist, ich halte das für einen Holzweg. Denn die Alternative ist nur eine schrittweise Europäisierung der NATO. Dort haben wir doch all die Strukturen, die politischen Strukturen, die NATO-Kommandostruktur, die Stäbe in der NATO-Kommandostruktur. Und die würden dann immer weiter europäisiert, nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wir wollen die Amerikaner ja nicht raushaben. Das ist eigentlich der Weg und die EU kann dabei unterstützen, gerade auch in der Rüstungskooperation und so weiter, auch finanziell, was sie auch jetzt schon tut. Also da sehe ich den Weg, aber nur den Versuch zu machen, die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik nochmal auch in den Bereich Verteidigung aufzubauen, obwohl es da den berühmten Paragraphen 42.7 gibt im EU-Vertrag.
Der wird jetzt
diskutiert im Zusammenhang mit Aufnahme der Ukraine, was auch ein sehr kritischer Punkt ist aus meiner Sicht. Und aus meiner Sicht auch ein Showstopper für eine Aufnahme der Ukraine. Und da denke ich auch, dass der Bundeskanzler Merz, wenn er das so fordert, über unsere Möglichkeiten agiert. Das ist dann vielleicht ein bisschen Symbolpolitik.
Wie stark ist denn die Bedrohung, gegen die wir uns wappnen müssen?
Das sehen wir jeden Tag in der Ukraine. Also die ist sehr groß. Und deswegen wird es, also ich muss Ihnen allen ein bisschen widersprechen hier, wird es immer einfacher, wird es immer angenehmer zu versuchen, Amerika im Boot zu behalten, als eine neue Struktur irgendwie in Europa zu erfinden. Also ich denke jetzt an den General, der jetzt in der EU federführend ist für so Militärangelegenheiten. Der kommt aus Irland, aus einem neutralen Land. Der hat nicht einmal vier Sterne gehabt. Die Iren mussten das erfinden, dass ein irischer General vier Sterne haben kann, damit er diesen Posten wahrnehmen kann. Also das ist ja völlig absurd, weil keiner will, dass die EU eine wirkliche Militäraufgabe bekommt. Deswegen bin ich jetzt
Experte. Ich glaube, darüber reden wir auch gar nicht, dass die EU jetzt die neue NATO werden will. Ich glaube, wir müssen uns schon darauf einstellen, ich glaube, da sind wir uns vielleicht sogar einig, dass die Amerikaner ihre Kräfte massiv reduzieren werden. Und da müsste eigentlich eine Reaktion daraus folgen. Und dann müssen die Europäer sich ja schon mal in den Spiegel schauen und sagen, wer wollen wir eigentlich sein? Wer wollen wir sein? Das sind 450 Millionen. Und die Amerikaner drin halten, wird zu einem gewissen Maße nicht gelingen, kann gar nicht gelingen, weil sie jetzt sagen, andere Aufgaben und eine andere Deutung der Welt haben. Also müssten die Europäer mal endlich begreifen, wer sie sind, wer sie waren, wo sie hinwillen und was daraus folgt. Und die Umsetzung, daran fehlt es ja. Und ich sage, wir haben in Europa so viel geschaffen an europäischer Integration, was man 1945, 1950 für undenkbar gehalten hat. Also wir haben es geschaffen. Und das kann man alles erklären historisch, ist auch eine andere Generation gewesen. Aber ich glaube, dass das ja alles denkbar ist, dass wir eine Rüstungsintegration hinbekommen. Wenn wir eine Rüstungsintegration hinbekämen, wären wir ja schon einen wesentlichen Schritt weiter. Und es ist ja nicht so, dass das sagen als Naturgesetz unmöglich ist, sondern die Deutschen und die Franzosen, und sie müssten einfach mal einen Schritt vorangehen.
Sie hatten nach Bedrohung gefragt.
Ja. Ja. Alles wunderbar. Wir haben ja noch einen Moment Zeit. Nein, die Frage ist nur, die Frage, wie man sich weiterentwickelt, ob man das, was Sie da jetzt fordern von verschiedenen Staaten, die das zusammen machen, schafft man das dann überhaupt national schon? Also hat die Bundeswehr jetzt mit viel mehr Geld das geschafft, sich so zu reformieren?
Also die Bundeswehr hat wieder ganz eigene Probleme und das Grundproblem hat auch viel erreicht. Ich will nicht immer nur negativ sein, das will ich gar nicht verkennen, aber das Grundproblem ist, dass die Bundeswehr oder dass die militärische und politische Führung glaubt, in einem bestehenden System mehr Geld reinzugeben und das zu optimieren an einzelnen Stellen. Und das ist meines Erachtens ein Denkfehler. Das ist so ähnlich wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da will auch keiner an die Grundstrukturen ran. Und deswegen bleibt er auch ineffizient. Und ähnlich ist es bei der Bundeswehr, weil man sagen...
Es gibt schon Reformen beim öffentlich-rechtlichen
Rundfunk. Ja, aber sicherlich nur im System, sehr moderat und ähnlich ist es bei der Bundeswehr.
Das außer wirklich, bei Phoenix.
Außer bei Phoenix. Dann ist mein Lieblingssender. Ich habe auch dafür gestimmt. Ja? Muss ich sagen. Nein, also und das ist das Grundproblem, dass wir deswegen nicht wirklich vorankommen in der Bundeswehr. Es geht voran, aber es geht nicht schnell genug voran. Und in Europa ist es ein bisschen anders gelagert, würde ich sagen, weil das haben wir jetzt ja herausgearbeitet, über diese nationalen Interessen nicht hinwegkommen. Und solange wir Beschaffung national denken, es national planen, kriegen wir das nicht. Und das ist aber nicht Gott gegeben, dass das so ist, sondern es müsste eben eine Koalition der Willigen geben, die sich mal tief in die Augen schaut und so. Wir kommen nur weiter, wenn wir das aufgeben.
Ja, Herr Gansel, die Frage nach der Bedrohung beantwortet haben.
Ich will das versuchen. Also ich denke, die Bedrohung ist natürlich grundsätzlich da, aber die Vorstellung, dass Russland 29 oder wann auch immer die NATO großmaßstäblich angreift mit der Bodenoperation, halte ich für relativ wenig wahrscheinlich. Man kann auch einen Krieg herbeireden. Ja? Und wenn wir alle der Auffassung sind, der Krieg ist unvermeidlich, dann denkt die andere Seite das auch. Sondern ich denke eher, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo auch die Deutschen und die Europäer ja die Unterstützung der Ukraine alleine vornehmen. Und auch das, die Unterstützung, das Backing der Amerikaner nicht mehr so eindeutig, nicht mehr so sicher ist, dass eher Risiken entstehen, dass Russland irgendwann, wenn es auch in Kiew genug gebombt hat, dann bleibt ihm nur noch die Option, das europäische Unterstützungsnetzwerk anzugreifen. Da sehe ich im Moment eher realistischere Risiken, die
also
dann aber auch
gegen militärische Einrichtungen.
Ja, nehmen wir mal an Depots, Umschlagplätze für die ukrainische Unterstützung in Polen und so weiter. Ja, und mit Anschlägen oder sogar vielleicht mit Luftangriffen, Drohnenangriffen. Also das sehe ich als nächsten Schritt, da sehe ich eher ein Risiko, was dann aber auch heißt, dass wir dort in ein Risiko gehen mit der immer stärkeren Unterstützung. Deutschland geht allen voran, der größte Unterstützer, in die Rolle der Amerikaner gekommen, aber ohne die Abschreckungskapazität dahinter, die Biden noch hatte, als er zum Beispiel lange gezögert hat, Attackams mit 300 Kilometer Reichweiten, also Raketenartillerie, zu schicken.
Wie hoch sehen Sie die Bedrohung, Frau Stengel?
Man sieht ja eigentlich jetzt schon, dass Nadelstiche mindestens an der NATO-Ostflanke im Besonderen, aber auch hier passieren. Jetzt gerade an der NATO-Ostflanke sind es die Drohnenüberflüge von mutmaßlich ukrainischen Drohnen, die aber wahrscheinlich umgeleitet wurden mit Störmaßnahmen aus Russland. Und das passiert täglich. Das spüren die Leute vor Ort. Da wurden Flugplätze gesperrt. Da mussten die Leute in Litauen tatsächlich in sich retten, in Keller oder was weiß ich. Also zu sagen, dass nichts passiert, also oder dass jetzt erstmal, dass die Bedrohung nicht so groß ist. Ich gehe damit, dass keine Bodenoffensive jetzt kurz bevorsteht. Aber es passiert halt genauso, diese kleinen Nadelstiche, wo getestet wird, wie reagiert die EU und wie reagiert die NATO.
Mhm.
Ich würde hinzufügen, dass diese Bedrohung nicht nur von den Russen kommt. Wir haben vor einigen Wochen im Iran gesehen, wozu sie fähig sind. Die haben eine Rakete mit, glaube ich, 4000 Kilometer Reichweite auf die Insel Diego Garcia geschossen. Und bis dahin hat man sich gedacht, gut, die haben Raketen, die haben ein ballistisches Programm, aber die haben eine Reichweite von 2000 bis 2500. Die haben bewiesen, also die haben eine viel größere Reichweite. Das heißt, und das war gegenüber Europa, glaube ich, ein Wink mit dem Zaunfall. Das heißt, die Iraner sind jetzt in der Lage, jede große europäische Hauptstadt mit theoretisch mit einer Rakete zu erreichen. Und das ist eine wichtige Ansage, die leider hier nicht so angekommen ist bei den meisten.
Herr Neitzel, Sie haben ja in dieser Sendung auch davon gesprochen, im letzten Jahr, dass 2025 haben Sie gesagt, dass das der letzte Sommer gewesen sein könnte. Stehen Sie zu dieser Aussage?
Ja, natürlich stehe ich dazu, aber sie ist in einer bestimmten Lage getroffen worden. Es ist ja lustig, wie dann einige sagen, jetzt muss es aber auch so kommen. Nein, man muss ja sagen, die Lage im März 25 sehen, mit Trumps Amtsantritt, mit dem Oval Office Event, mit der Rede von Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, waren sehr viele Menschen sehr besorgt. Es war nicht klar, wie groß das Sabbatmanöver werden wird. Und ich bin jetzt, das sage ich auch unumwunden, zuversichtlicher. Die NATO gibt es noch, die amerikanischen Truppen sind noch da, bei allen Problemen, die wir diskutiert haben. Aber es hätte sozusagen sehr viel schlimmer kommen können. Ich würde, anders als Herr Ganser, die Sache ein bisschen offener sehen, weil ich sage, die Entwicklung ist wirklich unpredictable. Wie können wir nicht voraussehen? Russland hat 1,2 Millionen Mann unter Waffen und wir können uns ja mal ganz dumm stellen und fragen, was macht man damit? Und ich glaube auch, dass sehe auch niemand, der wirklich jetzt eine große Offensive mit drei Armeen auf Warschau oder sowas in einem kalten Kriegsszenario wirklich durchdenkt, wenngleich die NATO auch sowas natürlich, man plant für alles. Aber und die Ukraine ist jetzt Gott sei Dank dabei, den russischen Vormarsch zu stoppen und tut den Russen auch weh. Das ist alles was Positives, aber wir sind nicht durch. Und wenn wir sehen, wenn ich mal die Projektionen sehe, was können wir als NATO in Litauen aufstellen, was können die Russen aufstellen, da wollte ich nicht auf NATO-Seite in Litauen stehen. Und wenn wir mal die konkrete Frage stellen, was haben wir dann an Drohnen-Defense, dann sieht das ziemlich müde aus. Also Intentionen können wir halt mit wissenschaftlichen Methoden praktisch nicht messen. Also daher bleibt es unpredictable. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Wir müssen uns aber darauf einstellen, auf Unmöglichkeiten. Wir müssen capable werden und deswegen müssen wir jetzt sagen, zum Porto kommen. Und man kann sich manchmal auch auf das eher Unwahrscheinliche einstellen. Also wir sind noch nicht durch, aber ich bin beruhigter.
Sie sind zuversichtlicher.
Ich bin zuversichtlicher als im März letzten Jahres.
Das würde ich ganz gerne was sagen. Ja. Herr Neitzel, erlauben Sie ein ernstes Wort zu dieser Hypothese. Ich würde mir von Historikern, auch gerade Militärhistorikern, auch erwarten, dass sie in ihrer Analyse von historischen Analogien und so weiter einmal darlegen oder Ideen entwickeln, wie denn Kriege verhindert worden sind. Ja? Anstatt sozusagen Kassandra-mäßig den letzten Friedenssommer zu deklarieren. Das würde ich eigentlich erwarten, auch von Politologen, aber besonders von Historikern, dass sie einen Beitrag leisten zur Kriegsvermeidung, also was diplomatisch geschehen muss, was über die reine Aufrüstung hinaus geschehen muss, denn die wird nicht reichen.
Aber Herr Ganser, dann lesen Sie nur das, was ich geschrieben und gesagt habe. Das passiert ja. Man kann jetzt ein Zitat rausnehmen und sich daran abarbeiten irgendwie. Das führt uns nicht weiter.
Das war ja richtig, das wussten Sie doch.
Aber da müssen Sie sehen, was insgesamt diskutiert wurde. Und da haben wir natürlich selbstverständlich darüber gesprochen. Und die Frage, sind wir 1914 oder sind wir 1938? Welche Möglichkeiten hat Diplomatie? Und die ist eben bei Russland extrem begrenzt.
So. Und dazu haben wir jetzt zum einen den Versuch, auf die Eskalation von Russland zu reagieren. Auf der anderen Seite alle die Unsicherheit im Nahen Osten. Also auch da widersprüchliche Signale. Herr Kanitschnik, welche Rolle spielt das denn? Und wie soll, Europa hat klar gesagt, oder Merz hat auch gesagt, das ist nicht unser Krieg im Iran. Also was heißt das denn jetzt für Europa?
Ja, ich glaube, das ist ja auch wieder ein Trugschluss, weil Europa leidet jetzt am meisten, was diesen Krieg anbelangt, also abgesehen von den Israelis und von den Anrainerstaaten natürlich, die bombardiert werden. Aber jeder, der zur Tankstelle geht, sieht das sehr deutlich. Ich war gerade in Amerika, dort sind die Preise auch gestiegen, aber die zahlen immer noch die Hälfte von dem, was wir hier zahlen. Ich glaube, das war wieder mal ein großer Fehler vom März, weil Er hätte es machen können wie Gerhard Schröder seinerzeit, der nach dem 11. September sich bemüht hat, Solidarität mit Amerika zu zeigen, auch wenn es ja eher, es war nicht nur eine symbolische, aber die Deutschen waren in diesem Krieg am Anfang gegen Afghanistan, gegen die Taliban, natürlich nicht an vorderster Front, die waren später an vorderster Front, aber das war eine Zäsur in der deutschen Sicherheitspolitik damals. Also Schröder hat ja alles darauf gesetzt, auch seine politische Zukunft. Und das war ein wichtiges Zeichen.
Also, Merz hätte heißt das, hätte Merz oder sollte Deutschland sich daran beteiligen?
In irgendeiner Form. Man hätte es eher symbolisch machen können. Man hätte ein paar Fregatten da ins Mittelmeer schicken können. Nur um zu zeigen, man hat ja den Briten eigentlich eine Fregatte ausgeliehen, weil die hatten ja auch keine, um dorthin zu schicken.
Ja, dann haben doch alle Stützpunkte, Rammstein und so weiter zur Verfügung gestellt.
Ja, gut, aber das sind Amerikaner. Also das wäre eine tolle Geste gewesen für Trump und das hätte ihn, glaube ich, auch besänftigt. Also wenn er sagen hätte können, die Europäer stehen hinter mir in diesem Krieg, ja, auch wenn sie nur ein paar Segelboote hinschicken, hätte ihm das gereicht. Anstattdessen hat man gesagt, das ist ja aber nicht unser Krieg. Ja,
also und hat ihn vor den Kopf gestoßen. Nicht mehr so viel Zeit ist davon. Zum einen diese symbolischen Boote, die hat man ja jetzt sozusagen schon mal in Alarmbereitschaft versetzt, in Richtung
Schleswig-Holstein. Ein bisschen zu wenig.
Ja, aber Trump hat ja selbst gesagt, die Europäer sollen sich um Europa kümmern, weil USA hat woanders Probleme. Also man könnte auch sagen, eigentlich widerspricht er sich da selber, dass er jetzt plötzlich will, dass die Europäer ihm woanders helfen. Egal wie es ist, auf jeden Fall profitiert von diesem Krieg jetzt am meisten Putin in Moskau. Man sieht, das haben wir ja auch gleich am Anfang gesagt, man sieht, wie die Amerikaner, wo die Amerikaner dann auch am Ende die Fähigkeiten fehlen, die dann wiederum der Ukraine fehlen. Ich glaube, das ist das wirkliche Problem, was wir jetzt im Irankrieg sehen und was sich dann auch noch auswirken wird, abgesehen davon, dass natürlich die Spritpreise wiederum auch Putin in die Hände spielen.
Mhm. Jetzt ist im Juli, gibt es einen NATO-Gipfel in Ankara. Dort soll Donald Trump auch teilnehmen. Was kann man da erwarten von diesem Treffen? Oder gibt es da eine Erwartungshaltung der Amerikaner?
Also gut wäre es ja, wir haben es schon kurz angesprochen, wenn die NATO sich jetzt einigen würde, wie machen sie es jetzt? Wenn die Amerikaner bestimmte Kapazitäten abziehen mit einem konkreten Plan, was machen die Europäer, um das zu erfüllen und dann das möglicherweise auch umsetzen? Kein Chaos, kann nicht einfach weggehen oder so, sondern möglichst gemeinsame Ziele, gemeinsame Procedures, wie machen wir das? Und dazu müssten natürlich auch, anders als die Deutschen haben, den Verschuldungsspielraum, Herr Ganser hat es erwähnt, da müssten auch die anderen entsprechend einspringen. Mhm. Und es wäre gut, wenn eine gemeinsame Message von diesem Gipfel ausgehen würde. Das wäre sicherheitspolitisch gut, das wäre Richtung Putin gut, Richtung Xi gut. Mhm. Und das ist ja die große Angst, dass das in einem Chor von Stimmen irgendwie endet und nichts ist schlimmer als Uneinigkeit.
Also am 7. und 8. Juli in Ankara wird zunächst mal Druck auf die gemacht, die zu wenig tun. Franzosen, Briten, Italiener und so weiter, die mit den hohen Staatsschulden. Und dann würde ich mir wünschen, dass dort wirklich ein Plan verabredet wird oder ein Auftrag gegeben wird an die Botschafter in der NATO, einen Plan zu erarbeiten, einen Weg zu erarbeiten, wie dieses Shifting, dieses Burden-Shifting stattfinden soll. Und das muss über Jahre gehen.
Die Lastenverschiebung
der Lasten. Wie die Lastenverschiebung umgesetzt werden soll, und zwar in einem Prozess über Jahre hinweg. Das geht bis Anfang der 30er Jahre, schätze ich. Denn viel schneller, man müsste in Europa einiges beschleunigen können. Aber ich sehe das auch nicht, dass da viel beschleunigt wird, sondern das nimmt jetzt seinen Weg. Aber der Aufwuchs wird ja kommen, ja. Gerade für auch in der Bundeswehr. Ja.
De facto wird es wahrscheinlich wieder ein Gipfel sein, wo sich alle drum bemühen, dass Trump nichts völlig Irres sagt. So war es bei den letzten NATO-Gipfeln, auf denen ich war, dass man immer...
In Den Haag war es nicht so schlimm letztes Jahr.
Es war nicht schlimm am Ende, aber die Befürchtung und wie der ganze Gipfel designt war so, dass man versucht hat, das Schlimmste zu verhindern. Das ist dann auch gelungen, aber allein, dass der NATO-Gipfel erst erstmal sich so sehr darum dreht, dass der US-Präsident nichts völlig Irres sagt, ist ja ein Problem für die NATO.
Ja, das wird man schaut eben vor den Midterms, klar.
Ja, ja, das ist natürlich nochmal ein Punkt. Also man schaut nicht auf Putin als den Feind, sondern muss eigentlich mit dem, der eigentlich auf derselben Seite ist.
Also Schadensbegrenzung.
Ja. Gut, ich meine, ich glaube, ein Erfolg wäre, wenn es zu keiner Katastrophe kommt. Ja? Also diese NATO-Gipfel sind sehr gefährlich und nicht nur wegen Herrn Trump. Ich erinnere an 2008, da wollte George W. Bush damals die Ukraine in die NATO holen. Angela Merkel hat das blockiert. Wir leben bis heute mit den Folgen von dieser Entscheidung.
Ja, langsam, ich war in der Delegation von Frau Merkel damals. In Bukarest. Und das war eine richtige Entscheidung. Ja, nur das Wort, was dann in der Gipfelerklärung stand,
richtig,
Sie werden Mitglied sein, Ukraine und Georgien, das war so widersprüchlich und ein echtes Problem.
Ich glaube, das müssen wir in der nächsten Sendung besprechen, aber dann reden wir dann nochmal drüber. Vielen Dank, Herr Kanzler, Herr Kanitschnik, Herr Neitzel und Frau Stenglin für die Diskussion. Jetzt morgen schauen wir ins Inland, Streit um Reformen. Wer muss wie viel leisten? Sind ja genug Reformen sozusagen, die im Moment erarbeitet werden. Wie gerecht ist das alles und wer muss mehr bezahlen? Wer bekommt mehr? Schön, wenn Sie dabei wären. Bis dann. Tschüss.